Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir sehen eine sehr zögerliche Erholung an der Wall Street. Der Nasdaq war schon bei über 300 Punkte im Plus, hat aber einen wesentlichen Teil der Gewinne abgegeben. Aber so richtig entschieden hat er sich für den Tag wohl noch nicht. Wir haben diese Woche sehr viele Highlights, die Zahlen von Google, von IBM, von ServiceNow, von Intel, von SAP. Und die werden maßgeblich über die Tendenz der Wall Street entscheiden, obwohl Citadel Securities nochmal betont, dass die Bewertungen im Halbleitersektor jetzt deutlich zurückgelaufen sind. Auch der Leverage bei gehebelten ETFs wurde erheblich reduziert. Das müsste dem Sektor eigentlich in die Karten spielen. Abgesehen davon, ja, wir haben natürlich immer noch die Spannungen im Nahen Osten. Die Houthi drohen nun, die Tankschifffahrt im Roten Meer von Saudi-Arabien zu behindern. Gleichzeitig zeigen sich die USA und der Iran trotz der militärischen Auseinandersetzungen immer noch gesprächsbereit, was den diplomatischen Weg betrifft. Öl an der Wall Street ist kaum verändert.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Und damit das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. So, Guys, werfen wir einen Blick auf die Wall Street. Wir haben in der ersten Handelsstunde einen Erholungsversuch, vor allem bei den Halbleiter- und Memory-Werten. Aber der Nasdaq notiert in der ersten Handelsstunde schon wieder unter den Tageshochs. Also man merkt, Investoren sind sehr zögerlich, trauen dem Braten nicht zurecht. Wir hatten ja in den letzten 17, 18 Handelstagen einen der größten Rückläufe im Momentum-Bereich seit langer Zeit. Wir haben in 17, 18 Handelstagen in diesem Sektor etwa 33% verloren, wenn man sich den Goldman Sachs High Beta Momentum Index mal anschaut. Citadel Securities meldet sich heute zu Wort, ein Schwergewicht bei uns hier an der Wall Street, und beleuchtet den Sektor Halbleiter auch nochmals. Hier sehen wir einmal, wie groß die Unterperformance des Halbleitersektors ist im Vergleich zu den Monatsrenditen des S&P 500 seit 1995. Wir haben aktuell ein Minus von 17,5%. Das ist also einer der größten und schnellsten Rückläufe in diesem Sektor seit etwa 2001 um den Dreh. Wir sehen gleichzeitig, und das finde ich besonders spannend, wir haben ja dieses Phänomen, dass wir jetzt hier also korrigieren, teils auch sehr scharf korrigieren, wenn man sich SanDisk mal anschaut oder auch eine Micron. Aber weil das fundamentale Umfeld, die Daten immer noch sehr stark sind, das Ertragswachstum ist hoch, sehen wir, dass die Bewertungen dieser Aktien auch sehr stark zurücklaufen. Hier sehen wir mal den S&P Information Technology Sektor, den IT-Sektor im S&P 500. Wenn man jetzt die Gewinnschätzungen nimmt der nächsten 12 Monate, liegt das sogenannte Forward KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, unter dem 10-Jahres-Durchschnitt. 21,2 aktuell. Zum Höchstpunkt der jüngsten Rallye im April, Mai, lag das Forward-PE-Ratio bei 26. Das ist also schon merklich zurückgelaufen. So, und ein Faktor, der in den letzten Tagen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, Leverage. Ne? Warren Buffett hatte am Freitag ein Interview bei CNBC und auch da betonte er, dass die Volatilität und die Unberechenbarkeit zugenommen hat, weil wir zum einen einen Boom an den Wettmärkten sehen, sieht man übrigens auch bei der WM, unglaublich viel Werbung, unter anderem von Kalshi, sein Wettmarkt. Und wir sehen parallel dazu, dass der Optionsmarkt vollkommen neu bepreist wird, weil Privatanleger hier mittlerweile sehr stark agieren. Und wir haben global einen Boom bei gehebelten ETFs auf den Tech-Sektor. In Südkorea Margin Calls ohne Ende in der vergangenen Woche. 3,4% der Bevölkerung war betroffen. Und in Südkorea, wenn man sich mal anschaut, die Anzahl der Erwachsenen, haben wir etwa doppelt so viele Depots wie Erwachsene in Südkorea, weil alle im Prinzip mitgezockt haben bei dem Boom von SK Hynix und Samsung. Südkorea hatte bereits letzte Woche betont, man wolle versuchen, gehebelte ETFs auf Einzelwerte zu unterbinden. Jetzt wird berichtet, dass China übers Wochenende interveniert hat, beziehungsweise am ersten Handelstag der Woche, man habe im großen Umfang Aktien erworben, um die Aktienmärkte dort zu stabilisieren. Übrigens nicht am Wochenende, sondern letzte Woche hat das schon angefangen, um das nochmal zu korrigieren. Und jetzt zurück zu Citadel Securities. Wir haben natürlich auch bei uns an der Wall Street einen unfassbaren Boom an gehebelten ETFs. Wir haben hier öfter schon drüber berichtet. Dienstag letzter Woche Rekordzuflüsse noch in das SOX Philadelphia Semiconductor ETFs und 1,2 Milliarden Dollar allein in das dreifach gehebelte ETF. So, und dieser Chart von Citadel überrascht mich wirklich. Wir sehen einen deutlichen Rücklauf bei den Vermögen in gehebelten ETFs. Seit Ende Juni ein Rücklauf von mehr als 20%, getrieben durch einen fast 40% Rücklauf an Vermögen in gehebelten ETFs auf Halbleiteraktien. Da sehen wir, dass wir hier also auch jetzt eine deutliche Abkühlung sehen. Einerseits könnte man sagen, das ist eigentlich positiv, dass jetzt hier eine gewisse Normalität wieder zurückkehrt. Und wir sehen eben, wie heiß dieser Sektor unterm Strich gewesen ist. Also und immer noch ist, wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut, ist diese Buy-the-Dip-Mentalität möglicherweise noch nicht voll beendet. Auch heute steht der Sektor wieder mit in den Schlagzeilen. Und diese Woche wird hier extrem wichtig sein. Wir haben am Mittwochabend die Zahlen von Google, von IBM. Wir haben die Zahlen von ServiceNow, von Tesla, von Texas Instruments. Donnerstagabend dann Intel und SAP. Well, bei IBM wird man sich vor allen Dingen auf eine Frage fokussieren. Diese Ertragswarnung, die wir hatten, ist das ein spezifisches Problem bei IBM? Oder ist das ein branchenweites Problem? Wir haben heute Morgen auch Analystenkommentare zu IBM und zwar von dem Brokerhaus Stifel. Da sinkt das Kursziel jetzt auf $235 von $290. Man bleibt bei einer Kaufempfehlung. Was bedeutet, man hat diesen Einbruch, die Ertragswarnung nicht kommen sehen. Die Kommentare des Analysten sind aber ganz spannend. Man betont also, man will wissen, mehr Details haben, warum die Ertragswarnung von IBM ausgesprochen wurde. Es hieß ja, wir haben Verlagerung von der Firmenkunden, von der CapEx-Investitionen von Software und Services Richtung Hardware. Jetzt ist das dritte Quartal, das jetzt beginnt bei IBM, saisonal betrachtet, aber immer sehr schwach. Und das vierte Quartal ist saisonal eigentlich immer sehr fest. Also wie sieht das Management die Entwicklung in den nächsten 6 Monaten? Da erhofft man sich also weitere Details. Bei Google wird man vor allen Dingen auf Gemini 3.5 achten. Da hieß es letzte Woche eine Verspätung um einige Monate. Wow, was soll das genau bedeuten? Warum die Verspätungen? Darauf wird man sich fokussieren. Und der zweite Faktor, wie hoch sind die Investitionen von Google in diesem und im nächsten Jahr? Bleiben die gleich? Oder werden sie eventuell angehoben? Wenn sie gleich bleiben, könnte das auch als Signal gewertet werden, dass ein Zenit bei den CapEx-Investitionen erreicht ist. Das hätte dann wiederum auf die AI-Halbleiter-Memory-Werte, die Chip-Maschinenbauer, dementsprechend Auswirkungen. Tesla ist fast irrelevant, muss man sagen, im aktuellen Kontext. Da wird man sich vor allen Dingen auf Optimus fokussieren, ne? Auf der selbstfahrende Fahrzeuge. Das Thema Robotaxen wird eine große Rolle spielen. Aber Tesla wird diese Woche nicht so entscheidend sein. Neben IBM wird man vor allen Dingen auf ServiceNow und auf SAP achten. Ne? ServiceNow wurde von der Bank of America vor einigen Wochen noch als Kauf gesehen und Salesforce als Verkaufsempfehlung. Ja, heute Morgen haben wir Analystenkommentare, die genau das auf den Kopf stellen. CLSA äußert sich zu 6 Softwareaktien. Adobe und Microsoft seien am besten positioniert. Salesforce wird nur mit Halten eingestuft und einem Kursziel von $165. Und die eigentliche Überraschung sind die sehr negativen Kommentare zu ServiceNow. Das Kursziel der Aktie $72. Wir sind bei knapp 100 heute. Die Aktie wird mit Verkaufen eingestuft. Insgesamt betont man, dass der Software-Sektor die Ängste vor Wettbewerb durch AI übertrieben sind. Aber zuerst müsse der Sektor insgesamt schlanker werden. Also es bleibt hier sehr spannend und gerade weil die Sorge nach der IBM-Warnung groß ist, könnte ServiceNow in die Earnings hineingehen, dementsprechend volatil bleiben. Oracle steht heute auch erneut unter Abgabedruck. CLSA stufte Oracle hier ebenfalls ein, und zwar nur mit Halten, einem Kursziel von 145, was schön wäre, ne? 145, wir notieren da drunter. Und wir haben negative Kommentare heute Morgen bei The Information, beziehungsweise übers Wochenende gab es hier eine Geschichte, dass Oracle bei den Ausgaben übers Ziel hinausschießt, und gleichzeitig sehen wir Verspätung bei dem Bau von Data Centern. Oracle also ist auf der Verliererseite. Ansonsten haben wir immer noch Moonshot in den Schlagzeilen, Moonshot AI. Das chinesische Unternehmen hatte vergangene Woche Kimi vorgestellt, das neueste LLM-Modell, das Open Source aufgestellt ist. Unter möglicher DeepSeek-Moment hieß es zuerst, dann hat man noch mal genau hingeschaut und festgestellt, dass Moonshot AI sehr viel Computing-Power braucht. Also Konkurrenzsorge hat hier ein bisschen nachgelassen. Bloomberg berichtet, dass Moonshot in den nächsten 6 Monaten, also an möglicherweise einen Börsengang planen könnte mit einer Bewertung von 30 Milliarden einer Funding-Runde, die jetzt also wieder anlaufen soll. Alibaba, so die South China Morning Post, hat Qwen 3.8 vorgestellt, das so leistungsstark sein soll wie Anthropics Fable 5. Auch das kann hier für Gegenwind sorgen. Und dementsprechend schaut auch Washington zu. Wir haben Meldungen bei Axios erneut. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Das Weiße Haus überlegt, entweder chinesische Open-Source-Modelle für amerikanische Firmen ganz zu verbieten oder sie sehr stark einzufangen und zu begrenzen. Voilà, das ist ja genau das Dilemma. Wie sagte Karp, der Gründer von Palantir, amerikanische CEOs sind sauer, weil die Token-Economy einfach zu teuer ist hier in den Vereinigten Staaten. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit ein. Deshalb setzen viele amerikanische Unternehmen auch zunehmend auf chinesische Open-Source-Modelle. Ja, wenn man das jetzt auch noch begrenzt und einfängt, ne, das stellt eben das ganze Modell in Frage mit der Token-Economy. Ja? Also von daher, interessant, was sich hier politisch letztendlich gesehen tut. Taiwan Semiconductor sieht über Jahre hinweg einen AI-Chip-Zyklus, bleibt also sehr optimistisch, was die Wachstumsprognosen betrifft, und SK Hynix betont, das aktuelle Preisumfeld bei Memory könne so auf Dauer nicht halten. Genau deshalb würde man in Kapazitäten investieren, um Angebot und Nachfrage wieder in Balance zu kriegen. Alright, das ist aber keine unbedingt bullische Aussage für den Sektor. So, ansonsten zu den Ergebnissen. Wir haben Domino's Pizza mit Quartalszahlen. Der Ertrag pro Aktie unter den Schätzungen, die Umsätze der schon länger geöffneten Pizzerien lagen auch letztendlich in den USA im Rahmen der Erwartungen auf internationaler Ebene leicht verfehlt. Aber das Management äußert sich sehr optimistisch zu den Aussichten. Das hilft der Aktie. Kurz noch, bevor ich auf das Makrobild eingehe, nochmal ein Blick auf die anderen Analystenkommentare. Die UBS empfiehlt Disney zum Kauf. Das Kursziel sinkt allerdings von 138 auf 133 Dollar. Das Quartalsergebnis, der Ertrag pro Aktie im dritten Quartal, dürfte stärker ausfallen, weil der Gegenwind des ersten Halbjahres jetzt nachlässt. Man erwartet im Bereich Experiences, dazu gehören unter anderem die Erlebnisparks, Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, und im Streaming-Bereich rechnet man zweistellige Wachstumsraten. Letztendlich gesehen dürfte die Profitabilität im Sportsegment dafür nachgelassen haben. Und im Kinobereich sieht man anhaltende Schwäche. Trotzdem bleibt man bei einer Kaufempfehlung, obwohl das Kursziel gesenkt wird. So, was haben wir ansonsten noch? Wir haben Intuit bei Susquehanna, wird das Kursziel gesenkt auf 427 Dollar. Man geht davon aus, dass die Ertragsschätzungen im zweiten Quartal der Wall Street verfehlt werden. Ist natürlich auch ein klassischer Verlierer im Thema AI. So, damit nochmal ganz kurz ein Blick zum Makrobild. Der Iran zeigt sich heute Morgen immer noch gesprächsbereit auf diplomatischer Ebene. Gleichzeitig warnen die Houthi aber, dass man jetzt fortan im Roten Meer die Tankschifffahrt Saudi-Arabiens unterbinden wolle, behindern wolle. Also hier bleibt es sehr fragil. Auch Senator Rubio betont, die USA seien immer noch verhandlungsbereit, trotz der Ereignisse am Wochenende. Wir hatten ja potenziell 3 Mitglieder des US-Militärs, die nach Angriffen des Iran ums Leben gekommen sind. Das ist das erste Mal seit Ausbruch des Krieges im März. Man glaubt aber immer noch an der Wall Street, dass die USA nicht wirklich bereit sind, zu eskalieren, über Waffen, Luftangriffe hinausgehend, also in anderen Worten Bodentruppen zu etablieren. Und dementsprechend ist der Ölpreis WTI an der Wall Street kaum verändert. Aber das Risiko bleibt natürlich im Markt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.